Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext, den ich zu diesem Thema "Du bist ein Gott, der mich sieht" ausgewählt habe. Er steht in 1. Mose Kapitel 16, die Verse von 1 bis 16. Und ich lese nach der Übertragung der Hoffnung für alle. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: "Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen." Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: "Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist." "Sie ist dein Eigentum", erwiderte Abraham. "Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst." In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: "Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du?" "Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai", antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: "Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn." Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht." Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: "Du bist der Gott, der mich sieht." Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Bered. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn. Und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Herr, wir danken dir für dein heiliges, wegweisendes Wort. Segne es jetzt an uns allen. Gib mir Vollmacht, es auszulegen, und uns allen offene Herzen, dass du hineinsprechen kannst in unser Leben. Amen. In der landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Gunzenhausen, wo ich Pastor bin, fahren wir im Herbst immer mit dem Gemeindeleitungsteam zu einem Klausurwochenende. Und dabei lassen wir uns unter anderem von Gott zeigen, was im kommenden Jahr so unser Jahresthema sein soll. Und beten auch für ein Leitwort für unsere Gemeinde. Letzten Herbst waren wir in der Allgäuweite und haben als Jahresthema das Gemeindeleitwort bekommen. Dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Wir haben dazu diese Motivationskarte auch in unserer Gemeinde. Und ich habe zu diesem Thema Gottes Menschenfreundlichkeit eine Predigtreihe gehalten. Männer und Frauen der Bibel, die begeistern, weil die Menschenfreundlichkeit Gottes an ihnen sichtbar wird. Und meine heutige Predigt ist Teil dieser Reihe, wo es um die Hagar geht. Und ich möchte Sie mitnehmen noch einmal in diese Zeit. Und zwar denken Sie jetzt dran, 10 Jahre vor dieser Begebenheit, die ich gerade gelesen habe, hatte Gott Abraham und Sarai das Geschenk des Glaubens gemacht. Er hat sie berufen, er hat ihnen versprochen, dass sie viele Nachkommen haben werden, aber nichts hat sich getan, 10 Jahre lang. Sie waren immer noch kinderlos und sie waren alte Leute. Und ich möchte mal sagen, das Erste, was wir hier sehen können, ist, mit Gott leben heißt nicht, dass immer alles rund läuft. Mit Gott leben heißt nicht, dass immer alles rund läuft. Und in dieser Geschichte hier spielen Lebensenttäuschungen eine ganz große Rolle. Schauen wir es uns miteinander etwas näher an. Da ist Abrahams Frau, Sarai wird sie hier genannt. Ihr Name bedeutet Fürstin, Herrin, Königin. Das hat so was Edles, das hat so einen Touch von Eleganz, da steckt ein Stück Stolz auch drin. Und wer sich mit der Person dieser Frau näher befasst, der wird mit Sicherheit auch so Züge bei ihr entdecken. Ich sage gerne so als Vergleich, so eine Mischung aus Prinzessin Diana und Iris Berben. Ja, selbst im reiferen Alter ließ diese Dame nämlich immer noch Männerherzen höher schlagen. Und der Pharao war so verzaubert von dieser Pretty Woman, dass er sie unbedingt haben musste. Und später sagt Gott, Abraham soll sie nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Fast dasselbe, wo ist jetzt der Unterschied? In der hebräischen Sprache steckt da ein Stück Milderung drin. Ich sag's mal so, die einfühlsame Prinzessin. Hier ist sie aber noch die stolze Sarai, von wegen einfühlsame Prinzessin. Und dagegen steht jetzt ihre große Lebensenttäuschung und das ist ihre Kinderlosigkeit. Und das müssen wir uns vorstellen, damals ein Makel, nicht bloß ein unerfüllter Wunsch. Mit allem, was damit verbunden ist, Anfechtungen, Selbstzweifel. Und ich habe mich gefragt, Fürstin, manchmal passen Name und Lebenswirklichkeit nicht ganz zusammen, gell? Das Leben kann ganz schön hart sein. Und oft ist da mehr Erbärmliches als Fürstliches. Und wenn ich es jetzt geistlich übertrage, wer mit Jesus lebt, ist ein Königskind nach der Schrift. Er hat einen neuen Namen, Christ. Aber merken wir es nicht alle? Das Königliche ist oft gar nicht so da, sondern da ist viel Gebrochenes, da ist viel Kaputtes, viel Unvollkommenes. Und die Fakten meines Lebens stehen allzu oft gegen diesen majestätischen Anspruch. Bei mir jedenfalls ist es so. Die Fakten stehen leider allzu oft gegen meinen Glauben und mein Gottvertrauen. Und so war das auch hier. Schauen wir uns das mal näher an. Fakt ist, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen. Sarai war unfruchtbar und im Übrigen waren sie jetzt schon alte Leute. Alles Fakt. Und das andere war auch Fakt. Sie hatten eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und jetzt hat die Sarai, wie sie meint, eine geniale Idee. Gott hat ja nicht gesagt, wie wir zum Kind kommen, und vielleicht müssen wir ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und ja, da gibt's doch diese Möglichkeit, gemäß unserer Sozialordnung, unserer Umwelt, wär's doch ganz legitim, wenn Abraham mit der Magd ein Kind zeugt. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns vielleicht echauffieren an der Stelle, was die damals für seltsame Gepflogenheiten hatten oder das Verhalten von Sarai oder Abraham. Ich möchte einfach mal versuchen, heute Morgen mit Ihnen ein bisschen dem nachzuspüren, was ist denn hier los, was geht denn hier ab, damit wir so ein Stück was begreifen, auch für uns. Was für mich hier rüberkommt, was deutlich wird, ist, Glaube und Gottvertrauen sind immer umkämpft. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, schreibt Paulus dem Timotheus. Und wie ist das jetzt hier? Was geht hier ab? Und ich möchte es mal so bezeichnen, wir haben die Situation, da haben wir gläubige Menschen, Abraham und Sarai, und wir haben Fakten in ihrem Leben. Und jetzt betrachten diese Gläubigen die Fakten, aber was machen sie nicht? Sie bringen die Verheißungen Gottes nicht mit ins Spiel, mit in den Zusammenhang. Sarai analysiert die Situation und ja, alles, was sie sagt, ist absolut richtig, ist Fakt. Ich kriege keine Kinder, ich bin eine alte Frau. Nach geltendem Recht kannst du mit meiner Magd schlafen, und wenn sie ein Kind kriegt, gilt es juristisch als unseres. Alles richtig. Nur was blendet sie aus? Sie vergisst, was Gott 10 Jahre zuvor schon gesagt hat. Und seien wir ehrlich, machen wir es nicht oft genauso in unserem Leben? Manche wenden sich enttäuscht von Gott ab, weil sie meinen, Gott sieht mich nicht. Ich habe gebetet, mehrmals gebetet, vielleicht jahrelang schon gebetet für was, wird nicht. Vergiss es. Oft ist die Faktenlage ja wirklich alles andere als rosig. Und ich rede jetzt nicht von relativen Kleinigkeiten wie eine missglückte Prüfung oder wenn ich irgendeinen Wunsch, um den ich gebetet habe, nicht erfüllt bekomme, sondern wirklich brutale Faktenlagen. Ich könnte manchmal heulen, ja, wie brutal die Faktenlage auch für gläubige Menschen aussehen kann. Denk an meinen Schwager, der so eine Muskelkrankheit hat, wo sich seine Muskulatur immer weiter abbaut. Keine Besserung zu erwarten. Ich habe viele Menschen vor Augen, auch in unserer Gemeinde, mit Krankheiten, tragische Unfälle oder Todesfälle. Und wenn wir das erleben, dann besteht die Gefahr, ich blende das Wort Gottes aus und sehe nur noch diese Fakten. Aber ich glaube, dass Fakten ohne die Verheißungen Gottes immer zu kurz greifen. Fakten ohne Gottes Verheißungen mit einzubeziehen, das ist zu wenig. Daran erinnert uns dieser Abschnitt. Es wird immer wieder Kämpfe um mein Gottvertrauen geben, weil sich Dinge in meinem Leben ereignen, die ich nicht kapiere, die mich fertig machen, die mich ärgerlich machen. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, freut euch, wenn es gerade anders ist, wenn es gerade gut läuft in Ihrem Leben. Auch dann ist Gott ein Gott, der Sie sieht, der dich sieht. Wenn es rund läuft in deiner Ehe, mit euren Kindern, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, dankt Gott, wenn es so ist, und freut euch dran. Wunderbar. Aber die Herausforderung ist für mich, für uns alle immer wieder, dann, wenn es nicht rund läuft, wenn es anders läuft, wenn es dicke kommt, Gott in die Faktenlage meines Lebens mit hineinzunehmen und einzubeziehen. Oder wenn ich mich verrannt habe, wieder umzukehren, wieder in die Spur zu kommen. Und ich glaube, die Basis für glaubende Menschen ist immer, die Fakten einerseits schon natürlich nüchtern zu betrachten, aber sich dann auch vor Augen zu halten, so, und was sagt eigentlich Gott? Und deswegen ist 1. Mose 16 für mich so ein unglaublich wichtiger Text. Weil es wird immer wieder Kampf um mein Gottvertrauen geben. Aber wenn das Wort Gottes zur Faktenlage dazukommt, dann ändert sich meine Betrachtungsweise der Situation grundlegend. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben so einen richtig schlimmen Tag. Ein Horrortag, würden die Jugendlichen sagen. Was auch immer das je nach Lebensalter oder Situation für Sie sein mag. Vielleicht haben Sie eine Untersuchung vor sich, Angst vor einer medizinischen Diagnose oder ein total schwieriges Gespräch, das Ihnen so richtig im Magen liegt. Und man kann die Fakten und drehen, wie man will. Die Situation ist schwierig und verzwickt. Und egal, was es jetzt bei Ihnen ist, bei dir ist, jetzt sagt Gott in diese Faktenlage hinein, du, und da bin ich bei dir, gerade da. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich sehe deinen Konflikt mit deinem Chef. Ich sehe, wie du gemobbt wirst. Ich sehe dich in deiner Krankheitssituation. Ich sehe deine Traurigkeit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist einer der vielen schönen Namen Gottes, die uns sein Wesen zeigen. El Roi, der Gott, der mich sieht, der menschenfreundliche Gott. Und ich glaube, wenn dieser Minisatz bei mir, bei uns einhakt, Gott sieht mich, Gott schaut hin, er sieht nicht weg, dann ändert sich meine Gesamtbeurteilung total. Weil das ist spannend hier, das Zentrale in dieser Geschichte 1. Mose 16, das liegt ja liegt nicht auf Sarai oder Abraham, noch nicht mal auf der Hagar, sondern der Fokus von diesem Kapitel liegt auf einer Persönlichkeit, einem jemand, der an dieser Stelle zum ersten Mal in der Bibel auftaucht. Der Engel des Herrn, der Malach Adonai heißt der Hebräisch. Und immer wieder taucht in der Bibel diese Gestalt auf und es wird deutlich, dass das kein Engel wie alle anderen ist. Ich bin mal so frei und sage, ich persönlich bin der Meinung, dass es Jesus ist, wie er sich im Alten Testament Menschen offenbart. Ein paar Beispiele, da steht er plötzlich vor einem Josua, vor der Schlacht von Jericho und sagt zu ihm, ich bin der Fürst der Heerscharen Gottes. Oder er ist bei Daniels Freunden im Feuerofen in Babylon und der König wundert sich, habe ich nicht drei Leute reingeschmissen, das sind ja vier drin. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und hier in diesem Abschnitt viermal der Engel des Herrn, damit es jeder kapiert, auf Gott kommt's an. Und ich habe das hier mal vorgehoben. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, weil da ist es viermal auch so geschrieben in der Übersetzung, der Engel des Herrn. Die neueren Übertragungen, die versuchen oft Sprache zu glätten und dann fallen zentrale Begriffe raus. In der Hoffnung für alle erscheint der Engel des Herrn nur zweimal namentlich. Aber der ist wichtig hier. Der eine, der Engel des Herrn, der handelt hier an dieser Hagar. Diese junge Frau mit allem, was ihr passiert, diese arme Magd, sie hat ja in dieser ganzen Kiste, möchte ich mal sagen, die traurigste Rolle von allen. Das, was dieser jungen Frau passiert, das ist unfair, das ist gemein, das würden wir heute Missbrauch nennen. Hagar ist Objekt, sie wird benutzt und sie hält es nicht mehr aus. Sie haut ab, sie flüchtet mittellos, schwanger in die Wüste. Und das ist nicht einfach ein Weglaufen, das war ein Suizidversuch. Denn wie lange kann eine Frau allein in der Wüste überleben? Das kann sich jeder vorstellen. Und in 5. Mose 2, Vers 7 steht eine wunderbare Zusage. Gott hat mein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Am Freitag gab es hier auf der Hinsulzhöhe eine Geburtstagsfeier für Schwestern und Mitarbeiter, die in diesem Quartal Geburtstag hatten oder haben. Und ich habe mich total gefreut, dass auf den Tischen Kärtchen mit genau diesem Vers lagen. Das ist eines meiner Lieblingsworte in der Bibel. Das Tröstliche für uns alle ist, Gott hat mein Wandern durch die Wüste des Lebens auf sein Herz genommen. Hey, ich bin Gott nicht gleichgültig und auch du nicht. Wir liegen ihm am Herzen und er macht unser Leben zu seiner Herzenssache. Ist das nicht genial? Das ist der menschenfreundliche Gott. Und jetzt hier der Abraham, der Vater des Glaubens, der das ganze Schlamassel mit verursacht hat, weil er sich auf Sarais Idee eingelassen hat, weil er gedacht hat, na, die Fakten sind ja nur mal so, ohne sich an Gottes Verheißung zu erinnern. Was macht der Abraham? Der tut gar nichts. Der schnallt nichts, der sitzt daheim in seinem Zelt und die Hagar ist weg. Und jetzt kommt dieser Text und ich finde das so stark. Was zeigt er uns? Zeigt uns, dass Gott im Einsatz ist wegen meines Glaubens. Dieses Hinsehen Gottes, das steht im Widerspruch zu unserem Wegsehen. Der Abraham war einer, der hat weggesehen. Ob mach mit der Hagar, was du willst, sagt er zu Sarah. Ich schau weg, ich weiß nicht. Ja. Und Gott ist im Einsatz wegen unseres Glaubens, und zwar für den Abraham und ohne ihn. Und der hat keinen blassen Schimmer, dass Gott schon längst in Aktion ist. Der weiß gar nicht, dass der Engel des Herrn wegen dem Schlamassel, das er Abraham verursacht hat, in Aktion tritt. An dieser Stelle mal kurz eine kleine Erläuterung. Wir verwenden oft so Worte Schlamassel. Ist Ihnen klar, dass Sie damit Hebräisch sprechen? Im Hebräischen bedeutet Shelomassal das, was kein Glück ist. Also Unglück, was Negatives, das ist ein Schlamassel. Daher kommt dieses Wort, ist Hebräisch. Also glaubst du, dass dass sowas auch bei uns und für uns gilt? Der Engel des Herrn hat einen Sonderauftrag an dieser Quelle, dort der Hagar zu begegnen. Ich glaube, dass sowas immer wieder passiert, auch bei mir, bei uns, weil Jesus uns sieht in unserer Situation und weil wir ihm nicht egal sind. Im Neuen Testament wird gesagt, dass Jesus unser hoher Priester ist, der sich für uns einsetzt. Und das ist ein Einsatz wegen meines Glaubens, manchmal ohne mich, immer für mich, weil wir Glaubenden vermasseln auch manchmal ganz schön viel und manchmal muss Gott hinter mir her die Scherben aufräumen und Verletzungen heilen und Dinge wieder grad biegen und aufpassen, dass nicht noch was Schlimmeres passiert, die Schlamasselspuren in meinem Leben wieder beseitigen. Das ist das eine, aber es gibt noch einen weiteren Einsatz Gottes. Jetzt denken Sie mal an diese Stelle im Neuen Testament, wo Jesus die Jünger ausgesendet hat zu einem Einsatz und sie haben im Namen Gottes Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und sie kommen begeistert zurück und sie fühlten sich als die totalen Überflieger. Und dann sagt Jesus im Zusammenhang, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und wir merken, plötzlich ist da eine ganz andere Realität. Da ist jemand anderes im Einsatz gewesen, damit diese Möchtegern-Power-Truppe nicht einfach umgeweht wird. Und dann sagt Jesus dem Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist ein Wort, das ich an Silvester als Jahreslosung für unsere Gemeinde im Hollerfeld gezogen habe. Jesus kündigt damit an, hey, das wird heftig werden. Der Satan wird euch durchschütteln. Aber ich bin da. Ich sehe deine Situation. Und ich setze auch ein Stoppschild. Und ich finde das so tröstlich, dass wir das denken dürfen, auch für uns, dass er das auch in unserem Leben tut. Wenn Gott uns ansieht, sind wir angesehene Menschen. Wir sind ihm nicht egal. Du bist kein Gott, der nur meine Fehler sieht. Du bist kein Gott, der nur sieht, was ich alles vermassle, sondern du siehst mich, du siehst mein Leben. Das finde ich so stark, so tröstlich. Das macht uns zu angesehenen Menschen. Jetzt könnte man denken, ist jetzt alles wieder gut? Und in dieser Geschichte wird deutlich, das ist kompliziert. So einfach ist es nicht, gar nichts ist gut. Im Grunde genommen, am Ende von 1. Mose 16 ist die Sache ziemlich kompliziert, weil die Geschichte hört damit nicht auf. Jetzt ist der Ismael da. Und ich möchte das nur erwähnen, das ist ein Fass, das ich jetzt nicht aufmachen will. Der Nahostkonflikt hat hier seine Wurzeln. Es steht im Vers dann, in der Hoffnung für alle, voll Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn, oder wörtlich im Hebräischen steht da, er setzt sich all seinen Brüdern vors Angesicht. Das kann man in Israel im wahrsten Sinn des Wortes sehen. Aber das nur am Rande. Jetzt ist es so, dass Abraham und Sarai nicht sagen, hey Gott, jetzt, das war alles falsch, was wir gemacht haben, und jetzt gehen wir zurück auf die Basis und in großer Treue folgen wir dir jetzt nach und machen immer, was du willst. Schön, wenn es so wäre. Schön, wenn es so wäre, auch in meinem Leben. Nein, die beiden sind noch nicht rund mit diesem Nein Gottes zum Weg des Ismael. Und das ist verrückt. Und ich lade Sie ein, lesen Sie mal Kapitel 17 zu Hause. Da kommt dann Gott 13 Jahre später, der Ismael ist dann schon 13 Jahre alt, und Gott muss das nochmal klarstellen. Ich will dir einen Sohn geben. Und dann sagt der Abraham zu ihm, möge doch Ismael leben vor dir. Also mit anderen Worten, Gott, was willst du denn? Ich hab doch den Ismael. Und Gott sagt, nein, du kriegst einen Sohn mit der Sarah. 13 Jahre später hat der Abraham das immer noch nicht kapiert, dass Gottes Plan ein anderer ist. Merken wir, wie kompliziert das ist. Und Gott hätte jetzt sagen können, ey Abraham, das wird nichts mit dir, das war ein Versuch, jetzt habe ich es 10 Jahre laufen lassen und dann nochmal 13 Jahre, aber du kapierst es nicht und jetzt suche ich mir einen anderen. Nein, Gott ist so menschenfreundlich, Gott ist so gut, und so ist es auch für uns, egal was wir vermasselt haben. Was für ein Geschenk. Gott sieht uns und Gott gibt uns nicht auf. Und das sind drei Dinge, die wir aus dieser Geschichte lernen und mitnehmen dürfen. Ich möchte das zum Schluss noch mal sagen. Es wird immer wieder Kämpfe geben in unserem Glauben. Das ist normal. Lassen wir uns darauf ein. Das Zweite ist, es gibt aber den Einsatz Gottes für unseren Glauben. Er ist unser hoher Priester in Jesus. Und das Dritte, unser Glaube hat Bestand. Gott kündigt uns nicht. Und vielleicht bist du auch davongelaufen wie die Hagar. Vielleicht sitzt du innerlich so verzweifelt in der Wüste. Gott sieht auch dein Elend, das darf ich dir sagen, in seinem Namen. Vielleicht hatte Gott auch in deinem Leben manches anders geplant. Manchmal finden wir uns ja in Situationen wieder, wo wir irgendwo so reingerutscht sind und Dinge haben sich irgendwie so entwickelt. Und vielleicht denkst du gerade, hey, wie komme ich aus der Nummer bloß wieder raus? Keiner kann mir helfen, keiner versteht mich, ich halte es nicht aus. Aber du kannst sicher sein, Gott sieht dich. Und darum fass wieder Mut. Gott hat eine Lösung für dich, wie er auch für die Hagar eine hatte, die nicht unbedingt das sicher gewesen ist, was sie sich gewünscht hätte. Kehr wieder um, geh zurück zu Sarai, aber komm raus aus deiner Wüste, verlasse die negativen Gedanken und Ängste, die dich plagen. Schau auf Jesus. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Am Ende steht für mich, dass aus Hagars Flucht eine Reise wird. Eine Reise mit Gott, eine Lebensreise. Ihr Leben ist nach wie vor umkämpft und es ist längst nicht alles gut. Aber sie weiß jetzt, der Gott, der mich sieht, der ist mir gut. und trotz all meiner Enttäuschungen und meiner Fehler. Und das darf auch uns Mut machen und uns stärken auf unserer Lebensreise. Und das möchte ich Ihnen mitgeben heute Morgen. Was auch immer dich enttäuscht, was auch immer dich entmutigen will, niederdrückt, du darfst wissen, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Vergiss es nie, du bist ein angesehener Mensch, ein von Gott geliebtes Kind. Amen.